Bevor Herr Professor von den Hoff von den hiesigen Archäologen, Herrn Professor Strocker, kurz einführen wird, wie immer ein paar Details zum Ablauf. Man muss es wahrscheinlich kaum noch sagen, nach der Einführung und circa eine Dreiviertelstunde bis Stunde Vortrag machen wir eine kurze Pause, bei denen Sie die Möglichkeit haben, den Raum zu verlassen. Sie sind aber herzlich eingeladen zu bleiben, Fragen zu stellen, Bemerkungen loszuwerden, mehr Informationen noch zu haben. Wir diskutieren bis circa 12:45 und dann wird die gesamte Veranstaltung geschlossen. Ich möchte zum Schluss natürlich noch den Dank im Namen des Studium General und auch der Volkshochschule Freiburg loswerden an unsere Unterstützer, besonders die PSD Bank, Rhein-Neckar Saar, die Buchhandlung Valtari und natürlich unseren Medienpartner, die Badische Zeitung. Und jetzt bitte ich, Herr Professor von den Hoff, Ihnen Professor Strocker kurz vorzustellen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Freude für mich und auch eine gewisse Ehre, meinen Vorgänger im Amt des Professors für klassische Archäologie und der Leitung der Archäologischen Sammlung hier in Freiburg Ihnen heute Abend vorstellen zu können. Nachdem die Badische Zeitung das vor wenigen Tagen schon persönlich gemacht hat, werde ich das heute eher wissenschaftlich machen. Herr Strocker ist Frankfurter und mit Freiburg schon dadurch verbunden, dass er hier seine Dissertation geschrieben hat und promoviert wurde im Jahr 1965. Er ging dann ins Ruhrgebiet nach Bochum, wo er an der neu gegründeten Universität Assistent war, sich dort habilitierte, ein kurzes Zwischenspiel als Dozent in Göttingen gab und dann als erster Direktor der Zentralabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts nach Berlin ging. Von Berlin kam er 1981 als Professor für klassische Archäologie nach Freiburg, wo er bis 2005 eine lange Zeit blieb und das Archäologische Institut hier und die Archäologische Sammlung ganz wesentlich geprägt hat. Herrn Strocker wissenschaftlich zu charakterisieren ist deshalb nicht so einfach, weil er sich eigentlich in allen Feldern der klassischen Archäologie, in allen klassischen Feldern der klassischen Archäologie, könnte man sogar sagen, also der griechisch-römischen Archäologie, wie auf eigenem Boden bewegt. Ich möchte deshalb nur drei Bereiche herausgreifen, die Ihnen vielleicht auch etwas mehr sagen. Ein erster Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Beschäftigung mit der antiken Skulptur. Damit begann er bereits in seiner Dissertation, die sich mit einem Teil eines der bekanntesten Skulpturen der Antike, dem Kultbild der Athena des Phidias im Parthenon, beschäftigte. Und die antike Skulptur, dieses Interesse mag auch für Freiburg ganz wesentlich gewesen sein, denn Herr Strocker hat sich in seiner Zeit hier ganz intensiv und sehr erfolgreich bemüht, die archäologische Sammlung dieser Universität neu zu beleben. Er hat sie neu belebt und mit Leben erfüllt. Eine Sammlung, die ganz wesentlich aus Abgüssen von Skulpturen der griechisch-römischen Antike besteht, ungefähr 700 Stücken und auch Originalen. 1988 wurde diese Sammlung im Erdgeschoss der Universitätsbibliothek neu eröffnet durch Herrn Strocker. Und wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie die Sammlung noch nicht kennen, nutzen Sie die Gelegenheit, sie jetzt noch dort zu besuchen, denn in 1 bis 2 Jahren werden wir mit wesentlich größeren und spektakuläreren Räumlichkeiten am Herderbau eine neue archäologische Sammlung eröffnen und noch präsenter, glaube ich, dann mit der klassischen Archäologie in Freiburg sein. Also die Skulptur war da ein wesentlicher Impetus. Das zweite Feld ist die Türkei und dort besonders Ephesos. Herr Strocker hat frühzeitig mit den österreichischen Grabungen in Ephesos kooperiert und ist auch wesentlich für die Publikation der dort aufgebauten Celsus-Bibliothek noch in Zukunft zuständig. Ephesos hat auch zu dem Thema geführt, soweit ich das sehe, über das er heute spricht, denn er hat als Habilitationsschrift sich mit den Wandmalereien der vielleicht Ihnen auch bekannten Hanghäuser, der Wohnhäuser, der großen ausgegrabenen Wohnhäuser in Ephesos beschäftigt. Seit dieser Beschäftigung mit der Wandmalerei von Ephesos ist Herr Strocker zudem einem der, wenn nicht dem Kenner, der Wandmalerei Pompejis avanciert. In dieser Hinsicht hat er sehr viel publiziert, große Publikationsprojekte auch von Freiburg aus vorangetrieben und ganz wesentlich auch dafür gearbeitet, dass die Wandmalereien in Pompeji nicht nur publiziert, sondern auch erhalten werden. Insofern hören Sie heute Morgen von einem von dem ausgewiesenen Kenner der pompejanischen Wandmalerei etwas zu diesem zentralen Thema der Kunstgeschichte der römischen Antike. Ich kann Ihnen deshalb versprechen, dass es für Sie und für mich wahrscheinlich auch außerordentlich informativ werden wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, lieber Herr Fontenhoff, ganz herzlichen Dank für diese überaus freundliche Einführung. Aber es geht hier heute Morgen nicht um mich, sondern um Pompeji. Ehe ich freilich zum Thema komme, möchte ich mich bei Herrn Kollegen Schnitzler für diese ehrenvolle Einladung bedanken, hier in der Samstagsuniversität vortragen zu können. Dann natürlich auch Herrn Jens Abe für die sehr sorgfältige Vorbereitung und Herrn Dr. Clemens Schmidlin da hinten für die Aufsicht über die ja immer riskante Projektion. Schließlich möchte ich mich auch sehr bedanken bei der BZ für das Porträt am Donnerstag, vor allem eben bei Julia Littmann und Ingo Schneider. Aber der eigentliche Dank gilt Ihnen, denn so viele, wie heute hier sitzen, sind sonst nicht in meine Vorlesung gekommen. Offensichtlich ist Ihnen also Pompeji bekannt, ein Begriff zumindest. Vielleicht waren Sie schon dort, waren im Neapler Nationalmuseum und wollen nun wissen, ob ich es richtig mache. Trotz dem Troja-Rummel, den Sie ja auch aus der Presse mitbekommen haben, dürfte Pompeji, wie ich meine, die bekannteste Ausgrabung bleiben. Sie ist jedenfalls die älteste. Das ist nicht ganz einzigartig, aber doch sehr ergreifend, dass an einem einzigen Tag im Jahre 79 nach Christus mit eben einem Schlag, nämlich den Gaswolken des ausgebrochenen Vesuvs, dort alles Leben erlosch und unter einer meterhohen Aschenschicht begraben wurde. Die beiden ersten Dias bitte. Wo dieser Vesuv liegt, ist Ihnen natürlich allen bekannt. Am Golf von Neapel, hier die antike Stadt, hier der Berg Herculaneum, die andere verschüttete Stadt, liegt dem Berg näher, ist durch eine Schlammflut vollkommen überdeckt worden, während nach Süden hin, nach Pompeji, über die verschiedenen Villen der Vesuvhänge ja bis nach Stabiae eine Lapilli-Masse ausgeworfen wurde. Lapilli, diese Binssteine, die Asche genannt werden, aber tatsächlich kleine, wenn auch leichte Steine sind, die alles zugedeckt haben. Älteste Ausgrabung der Welt, kann man mit Recht sagen, denn Herculaneum wurde bereits 1738 auszugraben begonnen, und zwar durch unterirdische Stollen, weil dort die Auswurfmasse so kompakt war. 10 Jahre später, 1748, wird dann bereits Pompeji fast durch Zufall gefunden und mehr oder weniger systematisch an zunächst unterschiedlichen Stellen freigelegt. Bitte die beiden nächsten. Ich weiß nicht, ob die Bilder nicht besser wirken, wenn man das Oberlicht löscht. Vielleicht geht das. Und links jetzt bitte der Plan. Ja, besten Dank. Sie sehen zwei verschiedene Pläne des bis heute ausgegrabenen Pompeji. Links ein Plan, der durch seine Farben die verschiedenen Funktionen der Grundstücke ausweist. Also in Rot und Rosa sind die Heiligtümer und öffentlichen Gebäude etwa gegeben. Blau sind Kneipen, Wirtschaftsbetriebe und dergleichen. Grün, die vor allem im Osten der Stadt noch nicht überbauten Grünflächen. Während rechts ein schematischer Überblick über die sogenannten Regionen gegeben ist, eine willkürliche, moderne Einteilung des Stadtgebietes, damit man sich da ein bisschen besser zurechtfindet, zumindest in der Literatur, denn man hat sehr frühzeitig, um 1860, eingeführt, dass jeder Eingang zu einem Haus eine Nummer hat, jede Insula eine Nummer und die Inseln zusammengefasst sind in Regionen, sodass also unter Fachleuten es klar ist, was gemeint ist, wenn ich 931 sage. Neunte Region, dritte Insula, Eingang Nummer 1. Ich werde Ihnen aber das hoffentlich meistens ersparen, allenfalls die Rufnamen der Häuser nennen, die sich eingebürgert haben und die man viel, viel besser sich merken kann. Zum Beispiel Casa dei Dioscuri oder del Menandro oder dei Castiamanti. Das klingt einfach besser. Die Ausgrabungen begannen, wie gesagt, schon 1748, wurden zeitweise auch wegen Geldmangel wieder eingestellt, waren unter der sehr argwöhnischen Aufsicht des Ministers, des Königs von Neapel und völlig exklusiv. Es durfte viele Jahrzehnte nicht einmal gezeichnet werden, auch der Zugang wurde kontrolliert und alle Fundstücke gelangten in das Museum von Portici, später Neapel, wobei man Pompeji tatsächlich, es war ja einmalig, als eine Schatzkammer empfand, aus der man bergen muss, was irgendwie wertvoll erschien, um es dann im Museum zu präsentieren, aber auch dort noch immer zumindest fremden Wissenschaftlern vorzuenthalten. Mit der Publikation ging es dann entsprechend schleppend. Alles, was man nicht für wertvoll hielt, das ließ man dort, man verschenkte es auch prominenten Besuchern. Wie überhaupt die Grabungen, Sie sehen das ja im linken Bild, immer ein gesellschaftlicher Anlass waren. Prominente Reisende konnten sich also vorbestellen, an einer Ausgrabung teilzunehmen. Und je höher die Persönlichkeit stand, also man musste schon Prinz oder so etwas sein, um dann einen spektakulären Fund zu machen, der natürlich vorbereitet war. Das ausgegrabene Pompeji sehen Sie hier in diesem späteren Aquarell aus dem späten 19. Jahrhundert. Links war es um 1830, rechts Casa dei Dioscuri, so wie sich das jeder Tourist auch heute noch unglücklicherweise wünscht und vorstellt. Die Häuser, als wären sie eben verlassen, unter blauem Himmel vor der Silhouette des Vesuv. Das sah gleich nach der Ausgrabung wunderbar aus. Die Wände litten allerdings Jahr für Jahr mehr unter Sonne, Regen, Unkraut und nicht zuletzt auch den Besuchern. Das ist tatsächlich das Übel Pompejis, dass die Romantik, aber auch der Geldmangel und der, ich darf es vielleicht sagen, napolitanische Schlendrian, dieses einmalige Kleinod immer mehr zerstört hat. Die Häuser wurden in etwa diesem Zustand freigelegt. Einige noch 5-6 Meter hoch erhalten, andere auch wiederum stärker zerstört, je nach den Bedingungen sowohl des Ausbruchs als auch, was man nicht verkennen soll, den nachträglichen Schatzräubereien der Römer, vielleicht der übrig gebliebenen Pompeianer, die nun an dieser Stelle, die man ja kannte, die sich auch durch herausragende Ruinen vielleicht noch deutlich markierte, das zu holen, was noch irgendetwas wert war, bis hin zu den Bleirohren, die weitgehend gestohlen sind, bis zu den Marmorplatten auf dem Forum, all dem, was man wiederverwenden kann. Nur die Wandmalereien und die Mosaiken, die waren nicht wiederverwendbar. Und natürlich viele Häuser und auch Schatztruhen und mancherlei anderes, das man nicht mehr entdeckt hat. Nur das ist den Ausgräbern also übrig geblieben. Zum Glück gab es aber im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr Künstler und Architekten, die nach Pompeji fuhren, sich irgendwie eine Erlaubnis beschafften und tagelang in minutiöser Arbeit Ruinen, Aufnahmen, Wandmalereien kopierten in Zeichnungen, in Aquarellen. Es waren auch die Élèves der École de Rome, die manchmal die Aufgabe hatten, bestimmte Häuser in Pompeji als künftige Architekten mustergültig aufzunehmen. Und denen verdanken wir solche Schnitte, wie links hier durch Casa dei Dioscuri oder rechts Casa della Caccia Antica, die uns also exaktestens den Zustand mehr oder weniger bald nach der Ausgrabung vorführen. Und auch daran sehen Sie schon, dass die Erhaltung der Häuser selber, aber auch der Wandmalereien keineswegs immer optimal ist. Schon bei der Ausgrabung, und das bestätigen auch neuere Befunde, zeigt sich immer wieder, dass ganze Wände verblasst sind oder eingestürzt oder auch in einem unfertigen Zustand sind, noch bemalt werden sollten, dass wir also von vornherein schon ein ruiniertes Pompeji natürlich vorfinden. Links sehen Sie, etwas dunkel vielleicht, eine typische Wand, die bereits im 18. Jahrhundert freigelegt worden ist, in den Praedia Juliae Felicis, in der zweiten Region, wo man alles aus den Wänden, was nur irgendwie interessant erschien, Figürliches, Vignetten, Blumenstillleben, was auch immer, ausschnitt, um es ins Museum zu verfrachten. Diese Freskofragmente kamen in Holzrahmen, wurden vergipst und sind heute noch zu vielen Hunderten im Museo Nazionale in Neapel, entweder in der Ausstellung oder noch viel zahlreicher in den Magazinen zu sehen. Was man dann zurückließ, war völlig unansehnlich, aber es konnte auch von keinen clandestinen Ausgräbern oder gar Agenten auswärtiger Mächte dem König von Neapel entzogen werden. So ging man also mit der Ruine um. Man hat sie auch teilweise wieder verschüttet, diese Ruinen, weil auch die große Masse an Schutt irgendwo ja bleiben musste. Und so ist diese Wand links zweimal ausgegraben worden. Das zweite Mal in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, zur Enttäuschung natürlich der Ausgräber. Ab, noch einmal, circa 1860, dank der sehr energischen Leitung von Giuseppe Fiorelli, wurden dann meistens die Wandgemälde an Ort und Stelle belassen. Man hat auch verstärkt Schutzbauten errichtet, aber immer unzulänglich. Meistens nur über einem einzigen Bild, über einer Wand allenfalls. Selten hat man mal einen Raum komplett abgedeckt, schon ganz selten, aber die Ausnahme kommt auch mal vor, ein ganzes Haus. Und da, wo man es getan hat, etwa in der Casa dei Vetti, da sind heute noch alle Fresken perfekt erhalten. Da, wo man es gelassen hat oder die Schutzdächer auch hat verfallen lassen, da kommt es dann zu solchen Befunden wie hier rechts. Aus der Casa del Orso Ferito sehen Sie zum Beispiel oben Aquarelle des mittleren 19. Jahrhunderts, unmittelbar nach der Ausgrabung. Den Narziss, der sich selbst verliebt, sein Spiegelbild anschaut und dann in den See stürzt. Oder Danae mit dem jungen, eben geborenen Perseus vor der Kiste, in der sie ausgesetzt werden wird. Also sehr hübsche, zum Nachdenken anregende, traurige Mythen. Und darunter sehen Sie den heutigen Zustand. Es ist also sehr problematisch gewesen, die Wandmalereien an Ort und Stelle zu lassen, obwohl dadurch der Kontext überhaupt verständlich bleibt. Es ist einfach ein Mangel an Sorgfalt, Pflege und nachhaltiger Beobachtung. Oder ein anderes Beispiel, hier links sehen Sie eine Stuckwand des sogenannten ersten Stiles, also aus der Zeit des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Und Sie sehen die ungeheure Qualität dieses Marmorstucks, denn diese Wand ist seit 150 Jahren Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sah mal so aus wie diese etwas schematische Wiedergabe, die um 1880 von August Mau veranlasst wurde. Man konnte da noch die Farben genau feststellen, welche diese scheinbare Marmorierung charakterisieren. Oder links diese graue Wand ist eigentlich heute der Normalbefund der nicht mehr geschützten, gewissermaßen sich selbst überlassenen Häuser. Und in vielen Fällen ist nicht einmal mehr der Putz an den Wänden geblieben, sondern Sie sehen nur noch die nackten Mauerstrukturen. Freilich gibt es Kollegen, die sich gerade darüber freuen, nämlich dann, wenn sie die Baugeschichte Pompejis aus den unterschiedlichen Bautechniken und den Nähten, den relativen Abfolgen auf diese Weise sehr viel besser feststellen können. Und der schlimme Befund hier rechts spricht eigentlich ohne Kommentar für sich selbst. Erst in jüngerer und jüngster Zeit hat es etwas nachhaltigere Fortschritte im Schutz der Festen gegeben. Aber im Grunde ist die Antikenverwaltung doch organisatorisch und finanziell offenbar überfordert. Und es hat auch für ganze Bereiche, für halbe Regionen Pompejis gar keinen Zweck mehr, hier noch großflächig eindecken zu wollen. Es ist einfach zu viel inzwischen verloren gegangen. Etwa 2/3 der pompeianischen Wände, der bemalten Wände, sind verloren und nur in Aquarellen oder Fotografien mehr zugänglich. Die allerdings, vor allem die Aquarelle des 19. Jahrhunderts, sind inzwischen ein neues Forschungsgebiet geworden. Pompeji wird also immer virtueller. Vom Erhaltenen, freilich, ist die Hälfte der Bilder im Museum. Und da, muss man zugeben, sehr gut erhalten, weil geschützt. Aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und es bedarf wieder ganz komplizierter Forschungen, die verschiedenen Fragmente, deren Herkunft oft verloren gegangen ist, weil die Inventare von den Mäusen gefressen wurden oder immer wieder neue angefertigt wurden, was auch immer, das wieder zusammenzubringen und sich vorzustellen, was einmal in einem Raum gemeinsam und in welcher Komposition angebracht war, das ist leider auch unsere Beschäftigung. Nun ein paar Worte zum römischen Haus in Pompeji. Und Pompeji ist da natürlich kein Sonderfall, sondern der Normalfall einer italischen Mittelstadt. Die Häuser sind denkbar verschieden. Zwar gibt es systematisch angelegte und außerordentlich großzügige wie links Casa del Labirinto oder sehr viel kleinere wie rechts Casa del Orso Ferito. Es gibt Häuser, die sehr bescheiden sind und auf einen entsprechenden Besitzer schließen lassen. Welche, die noch immer nicht sehr groß sind, wie dieses, das ohne die beiden Verkaufsläden, die Taverne hier unten, etwa 250 Quadratmeter im Erdgeschoss hat. Dazu muss man aber immer noch ein paar Obergeschossräume rechnen. Aber Sie sehen an den hier einmal eingezeichneten Mosaiken, wie kostbar, wie jedenfalls anspruchsvoll dieses Haus ausgestattet war. Casa del Labirinto hier links dagegen ist ein hochherrschaftliches Anwesen, war es schon in diesem Umfang um 100 vor Christus, also noch bevor Pompeji offiziell römisch wurde. Sie sehen auch an den verschiedenen Bauphasen, dass da einiges verändert wurde, aber in der Regel nur an den Dekorationen. Es ist ein typisches Haus, insofern als man durch einen schmalen Eingang, die Fauces, unten in ein Atrium tritt. Dieses Haus hat sogar zwei Atrien, ein repräsentatives mit 4 Säulen, ein bescheideneres daneben, dann die Cubicula und größere für Gelage geeignete Räume im Anschluss daran und im hinteren Teil, wo ganz früher einfach ein schlichter Garten lag, ist dann seit dem späten 2. Jahrhundert in der Regel ein sogenanntes Peristyl, also eine Säulenhalle, meistens 1, 2, manchmal 3, hüftig selten, aus Platzgründen so üppig wie hier, vierseitig um einen Garten angelegt. Und im Hintergrund dann die sehr großen Festsäle, in denen der Hausbesitzer, der wahrscheinlich zu den Stadtverordneten, wenn nicht Bürgermeistern gehörte, dann eben seinen Stadtrat auch dort mal, also 100 Leute etwa, gut bewirten konnte. Im linken Teil sehen Sie dann Wirtschaftsräume, Küche, Bäder und ganz hinten oben links die Hausmeisterwohnung. Der Grundriss da beträgt nun bescheidene 1500 Quadratmeter. plus noch einigen Obergeschossräumen, die durch Treppen partiell nachweisbar sind. Also ich würde behaupten zu sagen, Sie alle, die Sie hier sitzen, wohnen überaus popelig. In diesen Häusern sind nun tatsächlich, nein, das war ein Schuss zu früh, aber es ist egal, lassen Sie stehen. In diesen Häusern sind nun tatsächlich so gut wie alle Wände bemalt worden. Aber es wäre ein Irrtum zu glauben, man könnte aus den Malereien schon die Funktionen der Räume ablesen. Das ist nicht so einfach. Zumal viele Räume tatsächlich auch verschiedenen Funktionen diente. Die sogenannten Cubicula waren, wie der Name sagt, nicht nur Schlafzimmer, sondern auch intimere Wohnräume. Die Tablina sind ursprünglich das Esszimmer des ganz primitiven Hauses. Später werden sie so eine Art Erinnerungsort oder Empfangsraum für besondere Freunde und Gäste. Die Triclinia von den drei Klinen der Grundausstattung eines Gelagerraumes sind eben für die Bewirtung da. Und so kann man schon aus einigen Indizien, vor allem dem Grundriss, der Lage im Haus und der Aufwand, die Funktion dieser Räume erkennen. Aber die Maßregel für die Bemalung ist ganz offensichtlich die Angemessenheit. Man hat selbstverständlich Gänge oder Küchen äußerst schlicht bemalt, vielleicht nur weiß mit einem Sockelstreifen. Andere Räume wie die Triclinien, um den Gästen zu imponieren, aber auch zum eigenen Genuss, vielleicht die intimeren Schlafzimmer, sind mitunter verschwenderisch ausgestattet worden. Sowohl mit Mosaiken wie, was uns hier interessiert, vor allem mit Wandmalereien. Nun, da stehen schon die beiden ersten Bilder einer notwendigerweise jetzt zu einzubringenden Sequenz, die ich aber kurz halte, über die sogenannten vier pompeianischen Stile. Denn Pompeji, auch wenn es uns wie ein idealer Ort vorkommt, ist natürlich dem Wandel der Zeiten, dem Geschmack der unterschiedlichen Epochen genauso unterworfen wie jede andere Zeit auch. Und so hat man, oder nicht Mann, sondern Mau, ein deutscher Archäologe namens August Mau, ein außerordentlich scharf blickender Mann, hat bereits vor 130 Jahren gegen alle damalige Ahnungslosigkeit durch so genau, äußerst genaue Untersuchungen und Vergleichungen festgestellt, dass diese vier pompeianischen Stile sich ganz charakteristisch unterscheiden und eindeutig aufeinander folgen. Dass also keineswegs alles zu jeder Zeit möglich ist, aber innerhalb dieser vier Stile gibt es wiederum doch eine außerordentliche Fülle an Varianten. Der erste Stil, der in Pompeji im 2. Jahrhundert vor Christus gilt, anderswo kann man ihn sogar schon früher feststellen im Mittelmeerbereich. Dieser erste Stil zeichnet sich dadurch aus, dass er monumentale Architektur, wie sie in Tempeln oder Rathäusern vielleicht zu sehen war, an den Wänden reproduziert. Also es ist bereits hier in diesem ersten Stil eine gesteigerte Wirklichkeit der Raumdekoration. Es soll mehr zu sehen sein, mehr scheinen als sein. Und man hat dazu Stuck benutzt, um die Spiegelquader, die Sockel, die Gesimse ganz plastisch anzubringen. Etwa hier links in 1.15.1, also das ist wieder so eine Hausnummer, ein Cubiculum, oder hier rechts in der Casa di Salustio das Atrium, mit den originalen Farben, die natürlich, wie Sie links sehen, meistens ziemlich verblasst sind, aber ursprünglich außerordentlich laut waren. Manchmal grell, jedenfalls so, dass man das auch in der gebauten Architektur nicht vorfand. Dass also große Quader, die bestenfalls aus Kalkstein meist oder noch teurer aus Marmor waren, nun in den teuersten Bund Marmorfarben oder gar als Alabaster und ähnliche Präktien dargestellt wurden. Also auch hier wird bereits in Farbe, darum gehört es auch zur Malerei, etwas vorgetäuscht, was es so eigentlich gar nicht gibt. Die einfache Quaderung, die Architektonisierung einer Wand, wird freilich in allen vier Stilen beibehalten, wie hier links in Casa de Dioscuri in einem Eingang, ganz schlicht in der üblichen antiken Abfolge, Sockel, Hauptzone, dann Gesims und hier nicht zu sehen, oft noch eine Oberzone. Und auch rechts bitte, oder gibt es da ein Problem? Sehen Sie, da kommt jetzt das Problem, das jeder, der mit Dias arbeitet, fürchtet. Wahrscheinlich ist das Birnchen ausgefallen, aber wir haben einen Ersatz. Eine hörbare Kommunikation scheint die Technik hier auch nicht zu erlauben, sodass ich Sie jetzt auch nicht beruhigen kann, dass es ganz schnell vorbei sein wird. Geht es rechts jetzt noch eins zurück? Dann wären wir wieder im Gleichschritt. Hören Sie mich? Wieso hört er mich nicht? Ja, so stimmt's. Vielen Dank. Noch einmal zu der architektonischen Gliederung auch schlichterer Wände. Sie wird im sogenannten zweiten Stil, hier im mittleren Bild, ausgedrückt, indem das, was im ersten Stil plastisch abgebildet wird, nun gemalt wird, also mit Schatten, mit Glanzlichtern, mehr oder weniger aufwendig. Hier ein eher bescheidenes Beispiel und rechts eine der vielen, vielen Felderwände des vierten, des letzten Stiles, wo Sie in der Oberzone eine vorgetäuschte Quaderung finden. Bitte weiter. Diese schlichten Wandfelderungen mit Sockel, Hauptzone, vielleicht einem Fries und meistens auch noch einer Oberzone, wie hier rechts, sind nun das übliche kleine 1x1 der pompeianischen Dekorationen. Links im sogenannten dritten Stil, der sehr schlicht und fein ist, rechts im vierten, der etwas mehr vegetabile Ornamente bringt, Vignetten und oben so eine silhouettenhafte Architektur. Aber Sie sehen, die Mittel sind gering. Es musste ja auch erschwinglich sein. Das darf man natürlich für eine eiserne Regel halten, heute wie damals. Großer Aufwand ist teuer, kleinerer Aufwand, den kann man sich leisten. Insofern sind auch damals die meisten Wände eher schlicht gewesen. Und die ganz großartigen, die deuten auf anspruchsvolle, reiche Besitzer. Zum Beispiel hier ein Paradebeispiel des sogenannten zweiten Stiles, der etwa zwischen 100 und 20 vor Christi Geburt im gesamten Römischen Reich gültig war. Hier rechts der Befund im Ökus 43, der Casa del Labirinto, links eine unserer Grafiken, mit der wir mehr sichtbar machen, als man mit dem bloßen Auge, aber auch mit Fotos sehen kann. Nicht nur stehen hier noch Säulen mitten im Raum, was schon mal ein besonderer Luxusausweis ist, sondern man blickt auf den Wänden durch weitere Säulen und ganze Kolonnaden auf Höfe, in denen wiederum Tempel stehen, ein Altar, große Weihgeschenke davor, alles etwas rätselhaft, geheimnisvoll, menschenleer, aber sehr üppig. Eine grandiose Illusion und Steigerung des eigenen Festraumes eben ins Palastähnliche, in den Prunk von Heiligtümern gewissermaßen bis hin zur Gegenwart der in diesen Tempeln verehrten Götter. Der sogenannte dritte Stil, hier links, verzichtet auf diese perspektivische Weiterung der Wandmalerei, kehrt wieder zurück, weitgehend, zur flächigen Wand, bringt in die Mitte anstelle eines Ausblicks ein Tafelbild mit meistens mythologischem Inhalt, dekoriert aber nun diese ruhigen Felder mit außerordentlich minutiösen Ornamenten vom Sockel bis zur Oberzone, wo man allenfalls die Durchblicksarchitekturen des zweiten Stiles noch stehen lässt, allerdings zu einer ganz irrationalen und fantastischen Scheinwelt. Wenn das auch schon sehr üppig oder fein differenziert und nervös wirkt, noch viel auffälliger und unruhiger wird das im Übergang vom dritten zum vierten Stil, wie hier im Haus des Lucrezius Fronto, wo Sie Durchblicke auch schon in der Hauptzone finden, eine Gartenlandschaft im Sockel, ganz widersinnig, und vielerlei Details überreich eigentlich schon, sodass das Auge also schon lange braucht, um sich hier zurechtzufinden. Der vierte Stil vollends, also die Zeit des Kaisers Claudius und Nero und der Flavier, also von etwa den 40er Jahren bis zum Ausbruch 79. Der vierte Stil ist nun charakterisiert durch ein Spiel mit Kontrasten, flächigen Wandteilen werden von Durchblicken, die völlig unvermutet und unmotiviert sind, unterbrochen. Überall ist Bewegung zu sehen in den Ornamenten, vor allem aber in den Filigranmustern, den pflanzlichen Ornamenten, wie auch den eingestreuten Tiervignetten und schließlich immer wieder ein hier fast schwebendes Bild, mythologisches Bild in dem mittleren Wandfeld einer jeden Wand. Darf ich fragen, was auf der rechten Seite sich tut? Ja, und jetzt eins weiter. Irgendwie scheint es da zu klemmen bei dem Gerät, aber hier haben wir es. Der späte vierte Stil, das ist auch eine relativ lange Zeit, steigert nun diese Üppigkeit. Vielleicht kann man es etwas schärfer stellen. Danke. Noch? Nein? Ja, so. Steigert diese Üppigkeit nun ins Opernhafte. Und die Frage ist erlaubt, ob das noch guter Geschmack ist. Aber es wird aufgewandt, was die Malerwerkstatt zu bieten hat an Einfällen und Details. Und Sie sehen, da kommt vieles zusammen. Das mythologische Mittelbild, neckische kleine Tondi mit auch mehr oder weniger mythologischen Paaren, aber auch Stillleben, sogar goldene Elefanten, fliegende Vögel, aufgehängte Vorhänge. Eine Augenweide, in der man sich also verlieren soll. Vergessen Sie nicht, dass die Räume komplett ausgemalt sind. Nicht wie bei uns eine neutrale Wand mit irgendwelchen Bildern bepflastert, sondern von Boden bis zur Decke in einem mehr oder weniger harmonischen System. Und die Wände spiegeln sich. Sie sind einheitlich gestaltet. Die Bilder korrespondieren miteinander. Dieser wunderbare Eindruck, den man sich zumindest vorstellen kann, wird auch nicht etwa durch viele Möbel verstellt. Im Unterschied zu uns, oder vielleicht heute wieder, bevorzugten die Römer Wandschränke, haben ganze Räume abgemauert, um dort ihre Sachen unterzubringen, hatten Truhen, allenfalls flache Betten, bewegliche Stühle, und das war's schon. Die Wände waren also wirklich meistens und weitgehend zu sehen. Nun gibt es noch den allerdings sehr seltenen Typus des Figurenfrieses. Sie können sich vorstellen, das ist ganz besonderen Räumen vorbehalten. Festräumen sondergleichen, wie links allen bekannt, in der Villa dei Misteri, der berühmte, noch immer nicht wirklich gedeutete Fries mit dionysischen Szenen. Oder rechts, sehr viel später, links also etwa um das Jahr 80 auf 70 vor Christus und hier links um das Jahr 60 auf 70 nach Christus im Haus des Octavius Quartio. Ein Fries mit Herakles-Taten und darunter noch zusätzlich ein kleinerer Fries mit Ereignissen aus der Ilias. Das aber, wie gesagt, ist allenfalls eine Anleihe bei großen öffentlichen Gebäuden, etwa Wandelhallen oder Palästen. Es kommt in den pompeianischen Häusern äußerst selten vor. Sehr beliebt dagegen ist die Gattung der Gartenmalereien, die erstaunlicherweise sogar in kleinen Cubicula vorkommen können, wenn man also gewissermaßen in einer paradiesischen Atmosphäre schlafen wollte, wie hier links in der Casa del Frutteto im sogenannten dritten Stil oder rechts in einem Gartenperistyl, wo man den Garten schon in der Mitte hatte, aber dann auch noch einen Ausblick gewissermaßen an der Wand schätzte. Ein richtiger Fensterblick von Pflanzen umgeben mit einem Brunnen am Vordergrund, mit vielen Vögeln, die das beleben und noch einer aufgehängten dionysischen Maske. Das ist der vierte Stil. Sie sehen vielleicht den Unterschied zwischen der grafischen, feinen, flächigen Darstellung links und der üppigen, mit Glanzlichtern, Schatten und viel Bewegung versehenen rechts. In Casa della Venere in Conchiglia. Eine verblüffende Steigerung ins idyllisch-mythologische finden Sie dann in der Casa di Orfeo, benannt nach diesem riesigen Orpheus, den eine Gartenwand links im heutigen Zustand zu sehen schmückt. Und man blickt vom Eingang aus unmittelbar auf diesen Orpheus, der, wie Sie sehen, die wilden Tiere beschwichtigt und zu einem friedlichen Beisammensein besingt. Seltsamerweise gibt es aber nun links und rechts davon diese Gartenbilder, motiviert durch irgendwelche Stalaktiten, als wären hier also Höhlen, aus denen man in solche Gärten blickt. Und noch seltsamer, dass hier mitten hinein aus rein praktischen Gründen ein Fenster geschnitten ist, durch das man auf die gelbe Dekoration eines dahinterliegenden Raumes blickt. Also idyllische Gärten sozusagen rechts und links und in der Mitte wie ein Einbruch oder wie ein Bildschnitt dieser gewaltige Orpheus mit den wilden Tieren. Es wird hier also sozusagen der Friede der Natur oder das Otium in diesem Hause angesprochen. Ganz im Gegenteil herrscht Kampf und wilde Jagd auf dieser Gartenwand in der Casa dei Cei. Sie gehört dem späten vierten Stil an, dieser sehr barocküppigen, auch im Detail oft etwas plump drastischen Malerei. Sehen Sie nur diese Schatten, die breit verstrichenen Pinselschläge. Hier wird gewissermaßen ein Fernblick in die ägyptische Wüste oder Steppe dem Betrachter erlaubt. Aber schon der Rahmen dieser immerhin 7 Meter hohen Wand ist gemalt und tut so, als wären wir in einem herrschaftlichen Haus mit aufgehängten Waffen der Vorfahren. Und dann ist absurderweise der Sockel links und rechts wiederum als eigenes Gartenbild gestaltet. Auf jeden Fall Abwechslung, Breitband. Ich glaube, der Geschmack der heutigen Kinobesucher oder der damaligen Gartenbesucher kam sich schon nahe. Ein Sonderfall von Wandmalerei und auch nur auf ganz bestimmte Ecken im Haus beschränkt, ist nun die religiöse Malerei, die vor allem die Lararien schmückt. Sie sehen den Altar für die Hausgötter. Sie sehen in beiden Bildern die Schlange, den Genius des Hauses, ja speziell des Hausherrn. Eine zweite Schlange, wenn sie vorkommt, ist dann die Juno der Hausfrau, die also wie die heiligen Geister dieses Hauses kommen und von den Opfergaben naschen. Darüber sieht man schlichte, aber auch elegante Bilder der Laren links und rechts und wiederum des jetzt personifizierten Genius, der in Opferhaltung gegeben ist, dem aber selbst geopfert wird, wie hier. Und eine besondere Schutzgöttin hier, die Ceres, ist auch noch zu sehen. Oh, da steht was auf dem Kopf, beide sogar, das tut mir leid, vielleicht lässt sich es beheben. Das kann dann nur mein Fehler sein. Danke. Es gibt diese eher schlichte und unmittelbare Malerei auch an Hauswänden, Fassadenmalerei, wie sie an den Hauptstraßen vor allem Pompejis vorkommt. Da sehen Sie Bilder von Schutzgöttern als Büsten oder eine kleine Miniatur gewissermaßen, eine Kybele-Prozession. Sie sehen hier die Göttin Kybele mit dem Podest und seinen Tragstangen, die von den Trägern abgesetzt wurde, entweder weil man vor dem Beginn der Prozession oder an ihrem Ende steht oder sonst einen Zwischenhalt einlegt und die ganze Gemeinde der Kybele-Anhänger, vielleicht also die Nachbarschaft eines bestimmten Viertels oder einer Innung, ist hier zu sehen. Das erinnert so ein klein wenig an den Brauch unserer von Leichnamsprozessionen mit den Zunftheiligen und entsprechenden Dingen, die herumgetragen werden. Also diese Art schlichter, sehr volkstümlicher Malerei gibt es auch. Durchaus geschickt, elegant und doch wohl ohne besondere Vorbilder an die Wände gemalt. Bitte weiter. Diese schlichte Alltagswirklichkeit, die wir eigentlich erwarten würden, ist nun erstaunlich selten dargestellt worden. Hier rechts sehen wir in einer Walkerwerkstatt, wie die Walker sich selber sahen. Nämlich bei harter Arbeit, beim Walken, beim Stampfen dieser Tücher, übrigens in Urin, das muss also eine ziemlich scheußliche Arbeit gewesen sein. Oder rechts die Schreiner, gemalt an einer Schreinerwerkstatt als Ladenschild gewissermaßen, wie sie bei einer Prozession die Göttin Minerva, die man aber am linken Rand kaum mehr sieht, vor allem aber ihren eigentlichen Zunftheiligen, nämlich den Daedalus, herumtragen. Und dazwischen eine Schreinerwerkstatt, vielleicht die des Daedalus, dieses Alleskönners, der freilich auch ein tragischer Mann war. Hier sieht man ihn vor einer Leiche nachdenklich stehen. Die Archäologen streiten sich, ob das Perdix ist, ein Rivale, den er umgebracht hat, um dann fliehen zu müssen, was ihn zum Labyrinthbau in Kreta brachte und dann zu seiner Flucht mit Ikaros, seinem eigenen Sohn, der, weil er zu hoch fliegt und die kunstvollen, wachsgebundenen Flügel sich auflösen, abstürzt. Und vielleicht ist das auch die Leiche des Ikarus, den Daedalus betrauert. Selten sind auch solche Bilder realistischer Szenen, die einen repräsentativeren Charakter haben. Links ein Bild, das recht häufig zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob es scharf genug ist. Man hat es immer wieder als Bäcker bezeichnet, der Brot verkauft, aber nicht beachtet, dass dieser Bäcker ja ganz hoch auf einem sogenannten Suggestus steht oder sitzt vielmehr und Leute die Hände ausstrecken nach dem, was er verteilt. Tatsächlich ist es eine Brotspende, ein Kandidat vermutlich für ein Wahlamt in Pompeji hat, vielleicht war er Bäcker, dann eben ein paar hundert Laibe gebacken und sie seinen potenziellen Wählern verteilt. Auch so etwas soll es ja heute in etwas veränderter Form noch geben. Und weil er offenbar erfolgreich war bei seiner Wahl, hat er das dann tatsächlich in seinem Triclinium an die Wand malen lassen. Also seine Freigebigkeit. In einem anderen Raum ein auch eher seltenes Porträt eines Ehepaares. Man vermutet den Terentius Leo, seinerseits wieder ein Bäcker, wenn die Kombination stimmt. Und es ist sympathisch, aber auch etwas verdächtig, dass sich diese beiden ganz gebildet, sehr literarisch geben. Die Frau mit ihrer eleganten Löckchenfrisur claudisch-neronischer Zeit hat hier ein Diptychon und einen Griffel. Das kann natürlich auch die Abrechnung des Bäckerladens bedeuten, aber möglicherweise wollte sie hier mehr vorzeigen, denn er hält eine Rolle in der Hand. Jetzt geht auch das nicht. Doch, Sie sehen, er gibt sich also auch wie ein Gelehrter oder gar Dichter. Dagegen kommen äußerst schlichte Malereien in den Wirtshäusern vor. Sie sehen ganz locker hingepinselte Themen, die den Besuchern eben so gefallen mussten. Zechszenen, Wirtung, manchmal auch Keilerei. Erotische Szenen erwarten Sie oder man heute vielleicht allenthalben. Aber so auf Sex aus und besessen waren die Römer scheint es nicht. Sie haben davon weniger Aufhebens gemacht als wir. Es kommen nämlich diese Szenen zwar in Bordellen natürlich vor, auch in Thermen gelegentlich, aber in Räumen außerordentlich selten. Links, allenfalls in dem schäbigen Raum des Haussklaven hinter der Küche des Wettierhauses, der dort sich wohl da etwas entspannte, oder rechts in Casa del Centenario in relativ anspruchsvoller Malerei, eine Ausnahme geradezu in einem normalen Wohnhaus. Ebenso ist ein einziger Fries hier rechts in Pompeji überliefert, wo ein Maler offenbar mit freier Hand und auch weniger Geschick Szenen des heimischen Forums festgehalten hat. Ich brauche Ihnen das im Einzelnen nicht erläutern, aber Sie sehen im Hintergrund die Säulenreihe und davor das Getriebe, wie es wohl in Pompeji gang und gäbe war. Rechts dagegen, das ist ein absolutes Unikum, nämlich ein wirklich datierbares historisches Ereignis, nämlich eine Schlägerei im Amphitheater. Sie sehen, dass hier keine Vorstellung stattfindet, sondern Leute sich nicht nur in der Arena, sondern auch auf der Straße Prügeleien liefern, ja sogar sich gegenseitig umbringen. Ein Ereignis, das im Jahre 59 tatsächlich in Pompeji stattgefunden hat, das selbst von Tacitus noch erwähnt wird, und das dazu führte, dass Kaiser Nero, ausgerechnet dieser doch eventsüchtige Kaiser, verfügte, dass in Pompeji jetzt auf 10 Jahre lang die Arena gesperrt bleibt. Das sollte sich der Deutsche Fußballbund mal für ein Beispiel machen. Aber es gibt, und das ist der Beweis gewissermaßen, das einzige und auch offenbar sehr freihändig gemalte Bildchen, keine historischen Szenen in der gesamten pompeianischen oder überhaupt römischen Wandmalerei, allenfalls vielleicht, so wird es gelegentlich überliefert, in öffentlichen Gebäuden, aber die Siege eines Cäsar oder Pompeius oder auch Augustus sind kein Thema, auch nicht die staatliche Repräsentation, die uns in großen Staatsreliefs an öffentlichen Bauten durchaus vorgetragen wird. Die politische Wirklichkeit bleibt völlig ausgeblendet. Es herrscht völlige Privatheit im römischen Haus. Außer den Gartenmalereien betonen nun die Behaglichkeit des Hauses auch die Stillleben. Zu allen der 4 Stile Hier links im zweiten ein feines Klapptafelbild, also eine wiederum perspektivische Darstellung eines Stilllebens, ein sogenanntes Xenion, also ein Gastgeschenk an den Gast, damit er sich auch selbst versorgen kann und unabhängig fühlt. Oder hier rechts diese fetten Aale und anderen Fische als Gemälde in einem Raum mit weiteren Stillleben, wo man offenbar auch solche Genüsse selber pflegt. Dann gibt es in Fülle solche kleinen Bildchen von Naturidyllen, Medaillons mit pickenden Vögeln oder auch Stillleben, etwa mit diesen dionysischen Masken, die anscheinend in einem entsprechenden Heiligtum als Weihgeschenke abgestellt sind, aber den ganzen Zauber der dionysischen Welt assoziieren. Oder es gibt wieder eingestreut in die großen Dekorationen solche Architekturideallandschaften, gewissermaßen der Traum vom eigenen Haus, den man sich ja doch nicht in dieser Form jedenfalls, der eigenen Villa jedenfalls erlauben konnte. Außerordentlich großzügige Anlagen, eine Villa, vielleicht ein Heiligtum am Meer, Träumereien gewissermaßen, wie sie die Maler also äußerst geschickt auf auch kleinem Raum da an die Wände zu malen verstanden. Aber kleine Zutaten eben. Und schließlich Vignetten mit fliegenden Gestalten, fast kein Wandfeld in Pompeji, das nicht wenigstens von einem Vögelchen beflattert wird oder von diesen Jahreszeiten hier links oder von Satyr und Menade hier rechts, wieder in Casa dei Dioscuri, im vierten Stil, links Amorini Dorati aus derselben Zeit, auch in unterschiedlicher Qualität, wie Sie sehen. Oder einer der Höhepunkte pompeianischer Wandmalerei, ganz sicherlich der Ökoscu in Casa dei Vetti, wo sie auf roten Paneelen schwebende Götter, also links etwa Bacchus und Ariadne oder Perseus und Andromeda sehen und unten in den schwarzen Friesen entzückende kleine Stillleben oder auch Genreszenen, etwa Eroten und Psychen in der Goldschmiede. Hier wird also offenbar das Alltägliche und die Liebesfreuden übertragen, erhöht in eine Heroen- und Götterwelt. Nun komme ich zum Ende, nämlich dem interessantesten und kompliziertesten Teil pompeianischer Wanddekorationen, den sogenannten Bildprogrammen, nämlich dem Zusammenhang der Mittelbilder eines Raumes. Wir haben ja immer schon gesehen, dass bei etwas aufwendigeren Dekorationen die Mitte durch ein eigenes, meist mythologisches Bild besonders ausgeziert war. Und da die Räume in der Regel 3 bis 4 Wände haben, gibt es entsprechend mehrere Bilder. Und die Frage ist, was haben die inhaltlich miteinander zu tun? Ein Neufund der 90er Jahre zeigt in der danach genannten Casa dei Casti Amanti, also der keuschen Liebenden, Definitionsfrage natürlich, aber trotzdem, es sind anständige Gelageszenen, an allen 3 Wänden in einem Raum fürs Gelage, also ein sehr schlichtes, sehr unmittelbares Programm. Wenn Sie nun glauben, dass die Pompeianer sich so verhalten hätten und so ausgesehen hätten, werden Sie wahrscheinlich sich irren, denn man kann feststellen, dass hier Bildformeln gewählt sind, die auch in anderen Bildern wiederkehren, also ältere Vorlagen, in der Regel aus der hellenistischen Malerei, die ein gesteigertes Wohlleben darstellen und nicht unbedingt das doch auch eher bürgerliche, vielleicht spießbürgerliche der Pompeianer. Aber sie wollten es an den Wänden haben. Der Mythos in diesen Mittelbildern ist nun, dass wichtigste und zentrale Thema der Malerei. Man könnte sagen, er stellt die eigentliche Wirklichkeit dar, vor allem aus der griechischen Mythologie, und zwar nach den Vorlagen der Dichtung und der bildenden Kunst, wobei diese Vorlagen klassischer und hellenistischer Malerei, aber auch eigener, unmittelbarer Vergangenheit unendlichen Variationen unterworfen sind. Es gibt ziemlich wenig römische Mythologie, gelegentlich wie hier mal Aeneas. Zum Beispiel sehen Sie dort links, wenn auch verblasst, Dido und Aeneas vor der Höhle, in der sie sich bald tragischerweise vereinen, wie die Aeneas im vierten Buch 165 bis 168 sehr knapp beschreibt. Es führt zu Didos tragischem Tod, weil der Held Aeneas den doch nicht in Karthago bleiben kann, um seinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Oder derselbe Held Aeneas verwundet, wie es im 12. Buch der Aeneas ausführlich beschrieben wird. Der Arzt Iapyx ist dabei, seine Wunde zu heilen und zu verbinden. Die Mutter Venus eilt besorgt herbei. Der weinende Sohn Anchises Iulus, Ascanius Iulus stützt den Vater. Es ist hier rechts, was eine seltene Ausnahme ist, geradezu eine Illustration der vergilischen Verse zu sehen. Insofern kann man so ein Bild gewissermaßen nach 19 vor Christus datieren. In Wahrheit ist es aber später dritter Stil, also etwa 70 Jahre später. Dann haben wir einen richtigen mythologischen Zyklus in der Ala des Menanderhauses. Drei Bilder, die wie auf Staffeleien, nämlich diesen Durchblicksarchitekturen stehen, zeigen nun den Untergang Trojas. Und zwar nicht zuletzt aus dem Grund, weil es ja der Gründungsmythos Roms ist. Aus dem zerstörten Troja wird ja Aeneas mit seinem Anhang aufbrechen und nach langen Irrfahrten schließlich nach Italien kommen und dort die Voraussetzungen für die spätere Gründung Roms schaffen. Dabei ist, und da fällt der Blick des Betrachters als erster drauf, der Untergang des Laokoon, ein entscheidendes Götterzeichen. Laokoon war der Einzige, der das trojanische Pferd misstrauisch betrachtete und davor warnte, es in die Stadt zu ziehen, woraufhin er beim Opfer von den Göttern geschickten Schlangen mit seinen beiden Söhnen eben ermordet wird. Sie sehen, das Bild ist völlig anders ausgefallen als die berühmte Laokoon-Gruppe im Vatikan. Die Söhne sind bereits von den Schlangen eben überwunden, Laokoon kämpft noch und die übrigen Trojaner haben sich hinter dem bereits getöteten Stier versteckt. Bitte weiter. Links sehen Sie dagegen, wie dieses trojanische Pferd durch die abgebrochene Stadtmauer nach Troja hineingezogen wird und Kassandra versucht sich dem noch entgegenzustellen, aber vergeblich. Und das letzte Bild dann, der traurige Ausklang, in der Mitte der verzweifelte König Priamos, noch bevor er auch ermordet wird. Rechts sieht man den frevlerischen Ajas, dieselbe Kassandra vom Götterbild, von der Promachos abreißen. Und links sehen Sie den erzürnten Menelaos, die untreue Helena am Schopf packen, aber ihre Schönheit, die ja angedeutet ist, wird ihn sofort besänftigen und das Paar wird also traulich vereint wieder nach Hause ziehen. Und der Krieg mit so vielen Toten ist dann auf ihre Weise glücklich beendet. Noch einmal ist in einem Atrium diesmal das Troja-Thema groß angeschlagen, im Haus des tragischen Dichters, dem Haus, in dem Balba seine letzten Tage von Pompeji eben spielen lässt. Sie sehen Achill-Szenen, etwa hier rechts im Ausschnitt. Achill, wie er Briseis entlassen muss, ein Konfliktthema der Ilias. links davon, wie Helena das Schiff besteigt, um eben nach Troja zu gelangen, oben links, wie der tote Achill von seiner Mutter Thetis übers Meer auf die Insel der Seligen genommen wird. Also ein diesen Helden verklärender Zyklus in einem Stil, der so vorzüglich ist, dass offenbar doch ein klassisches Gemälde hier kopiert wird. Auch Herakles ist natürlich eine der Figuren, die immer wieder gefeiert wird, entweder mit seinen Taten, wo er ein Ungeheuer nach dem anderen vom Erdboden vertilgt, aber gelegentlich auch, wie in diesem Triclinium, einem Gelageraum, wo er selber feiern darf. Allerdings unter besonderen Umständen, er ist ja, um eine Freveltat zu büßen, für ein Jahr verpflichtet worden, als Sklave bei der Königin Omphale zu dienen, die sehr herrisch und sehr feministisch seine Waffen, die Keule und auch das Löwenfell, sich aneignet, ihn in Frauenkleider steckt und unter ihre Mägde. Aber die Liebe der beiden lässt sich dann doch nicht aufhalten. Und hier wird Herakles schon bezecht gezeigt. Er darf sich wie der Hausherr von seinen anstrengenden Taten auch mal ausruhen und einen über den Durst trinken und auch der Liebe pflegen. Das wird noch unterstrichen durch die Nebenthemen, wo sie tanzende Eroten und Psychen beim Gelage und im Spiel finden, wo also heiterste Feststimmung in einer doch sehr großartig barocken Form assoziiert wird. Dann gibt es, und jetzt wird das immer ernster gewissermaßen, die moralische Gegenüberstellung von Mythen. Links haben Sie ein ideales Liebespaar in einer ganz typischen Komposition, eigentlich Mars und Venus, das Paar, das Götterpaar und Elternpaar aller Römer gewissermaßen. Nur tragen Sie hier offenbar die Züge des Hausherrn und seiner Frau. Gegenübergestellt ist nun allerdings eine Gräueltat, nämlich Pasiphae, die kretische Königin, die sich in einen wunderschönen Stier verliebt, wieder natürlicherweise, und dem Daedalus, der schon genannt wurde, die Anweisung gibt: Bau mir eine Kuh, ich will mich mit diesem Stier vereinen. Das tut er auch. Und das Ergebnis dieser Prozedur ist dann das Ungeheuer Minotaurus. Also hier wird die frevlerische, die perverse Liebe gegenübergestellt der idealen Harmonie von Mars und Venus, abgebildet in den Besitzern des Hauses, Hausfrau und dem Hausherrn. Schließlich kommt es auch dazu, dass vier Bilder miteinander in Gesprächen Kontraste treten, etwa im Haus des Priesters Amandus, einem eigentlich kleinen Haus, aber im repräsentativen einen Saal wird also doch sehr aufwendig dekoriert. Sie sehen links, wie der mit dem roten Mantel durch die Luft flatternde Perseus dabei ist, die Andromeda zu befreien, indem er den Drachen, der unten links sein Maul aufreißt, mit Hilfe des Gorgoneions und seiner Harpe eben umbringt. Und bitte weiter. Diesem glücklichen Paar, mit einer Geschichte auch glücklichen Ausgangs, wird an einer anderen Wand links das eher unglückliche Paar von Polyphem und Galatea entgegengesetzt. Polyphem, dieser einäugige, grobschlächtige Riese, sitzt mit seiner Erde auf den Felsen und versucht Musik zu machen, was ihm nicht so recht gelingt, während die Nereide Galatea auf einem Seepferd da vorbei rauscht auf dem Meer, aber ihm den Rücken kehrt und tatsächlich von ihm nichts wissen will, was ihn erbittert, woraufhin er auch ihren Geliebten Arcis erschlägt. Aber oben rechts im Hintergrund kommt schon das Schiff des Odysseus heran, der dann diesen Polyphem ja auf seine Weise züchtigen wird. Also hier ist eine Mésalliance gezeigt gegenüber dem schönen Paar Perseus und Andromeda. Das Bild hier rechts, leider kaum noch zu erkennen, zeigt etwas ganz anderes. Wir haben hier eine Stadt, Meer mit Booten, zuschauende Frauen, eine Leiche am Strand und ganz oben sehen Sie den herabstürzenden Ikaros, der dann ein zweites Mal tot angespült zu sehen ist. Ikaros hatte ja bekanntlich, sein Vater ist hier oder hier irgendwo zu vermuten, hatte ja den Fluchtversuch mit Daidalos an hergestellten Flügeln mitgemacht, aber war übermütig geworden, ist der Sonne zu nahe gekommen und wegen dieses Überschreitens des rechten Maßes abgestürzt. Eine sehr durchsichtige Allegorie, die gerade in augusteischer Zeit sehr beliebt ist. Und schließlich, das letzte Bild an der rückwärtigen Hauptwand zeigt nun eine völlig andere Komposition. Herakles bei den Hesperiden, wo er die Äpfel der Unsterblichkeit erringt und also tatsächlich seine Laufbahn beenden kann, um zu den Göttern aufsteigen zu können. Er hat sozusagen den guten Kampf gekämpft. Er ist das Vorbild schlechthin. Die Paare gegenüber sind eben entweder glücklich oder unglücklich. Und die Devise, das Beispiel des Ikaros soll zeigen, dass man zwar tätig sein soll, aber nicht übermütig werden. Und jetzt noch dieses Beispiel. Europa wird von dem Stier entführt. Eine idyllische Szene, auch wenn Sie wollen, mit gutem Ausgang. Hier rechts dagegen eine tragische Szene. Herakles hat den Kentauren Nessos im Schopf gepackt und wird ihn gleich erschlagen, weil er bei der Überfahrt seiner Frau Deianeira zu nahe getreten ist. Und nun wird also dieser Übergriff gezüchtigt, aber mit dem schrecklichen Ergebnis, dass Nessos, was hier freilich so nicht dargestellt ist, sein blutendes Gewand der Deianeira überlässt oder ein Stück von der Blutkruste und ihr sagt, das hebe auf, das ist ein Liebeszauber, wenn Herakles das trägt, wird er dir immer verbunden bleiben und in einem Eifersuchtsfall vollkommen berechtigterweise gibt sie Herakles dieses Gewand und er verbrennt an ihm so schauerlich, dass er sich selber auf den Scheiterhaufen setzt, um durch diesen Tod dann zum Himmel zu gelangen. Eine sehr eigenartige, sehr antike Vorstellung vom verdienstlichen Aufgang in den Himmel. Jedenfalls ist diese Tat hier, wie Sie sehen, im Kontrast zu dem anderen Bild eine negative Geschichte. Auch hier Tier-Mensch gegenüber einer Heroine oder einem Heros. Und das dritte Bild schließlich, bitte nur links dann, zeigt eine völlig überraschende Darstellung, die nachdenklich macht, deren Deutung auch keineswegs eindeutig bisher stimmt ist. Ich bin folgender Ansicht, dass hier Pan, den man an seiner Syrinx und seinen Hörnchen erkennt, zwischen drei Musen sitzt, ein Bock, auch das ein Symbol, steht an seiner Seite, aber Pan, der sexuell außerordentlich aktive, unbekümmerte Naturbursche, muss hier schweigen. Er hat sein Instrument abgesetzt, der Bock hält still und die Muse rechts greift in die Lyra und schlägt die Weise einer zarten und harmonischen Melodie an. Also keine Übergriffe, keine schlimmen Ereignisse. Ein allerletztes Beispiel noch, das Ihnen zeigt, dass man diese Bilder tatsächlich auch mit nachdenklichem Auge gesehen hat und vor allem, dass die Pompeianer ihre Mythologie beherrschten. Drei Bilder in einem Schlafzimmer übrigens desselben Hauses wie beim vorigen Beispiel, der Casa di Jasone. Links sehen Sie Phaedra, die unglückliche Gemahlin des Theseus, unglücklich, weil sie sich in Theseus' Sohn Hippolytos unsterblich verliebt hat, der sie aber ablehnt. Und tückischerweise schreibt sie aber nun mit Hilfe ihrer Amme, die diesen Brief in der Hand hält, eben ein Bezichtigungsschreiben, das Theseus bekommt, als habe Hippolytos sich ihr unsittlich genähert. Woraufhin Theseus seinen Sohn verflucht und dieser Fluch geht in Erfüllung, Hippolytos kommt auf der Jagd um. Tragisch ist auch der Ausgang der Geschichte hier rechts. Sie sehen den orientalisch gekleideten Paris, wie er dabei ist, Helena in ihrem Palast in Sparta zu überreden, doch mit ihm nach Troja zu kommen und ihren Gatten Menelaos zu verlassen. Eros mit seinen Flügeln steht bereits in der geöffneten Tür und er weiß den Weg. Aber dieser Ehebruch führt eben zum Trojanischen Krieg. Und jetzt nochmal nur links. Das dritte Bild in diesem Raum zeigt die brütende Medea, die von ihrem Mann Jason verlassen worden ist. Und sie schaut auf ihre spielenden Kinder und auch der ängstliche Pädagoge schaut oben links herunter in diesen Raum. Sie hält bereits das Schwert auf dem Schoß und grübelt über das, was sie jetzt tun wird. Sich rächen an ihrem Mann, indem sie ihre eigenen Kinder ermordet. Sie wird es tun und davongehen. Und auch hier ist der Ausgang dieser Ehebruchsgeschichte ein außerordentlich tragischer. Es ist natürlich die Frage, wieso drei so düstere Bilder ausgerechnet wohl ein Schlafzimmer kommen. War hier ein misogyner Junggeselle etwa zu Hause? Oder wollte er nur seiner Frau zeigen, dass sie ja keine Seitensprünge tun darf, weil es diesen Ausgang hätte? Aber es sind ja nicht nur die Frauen hier die Übeltäter, sondern auch Männer. Paris, Jason. Jedenfalls das Thema der tragischen Liebe, der Verfehlung, der Schuld, ein natürliches Gesetz zu übertreten, wird hier ventiliert. Also hier können wir die sozusagen gesunde Moral der Römer sehr wohl greifen. Ich will jetzt nur noch mit zwei, drei Sätzen zusammenfassen aus der Fülle dieser Bilder, was nun für Wirklichkeiten tatsächlich in Pompeji zu zeigen waren. Die Alltagswirklichkeit wird zwar abgebildet, aber sie beschränkt sich auf wenige Orte und Themen und sie hat nur improvisierten Charakter. Idyllische Motive wie Gärten, Landschaften, Stillleben schaffen eine angenehme, ja märchenhafte Welt. Auch Kombinationen von Ornamenten, Pflanzen, niedlichen Tieren sind in unendlicher Variation zu finden. Es ist eine Traumwelt, eine gesteigerte Gegenwärtigkeit. Die politische Propaganda dagegen bleibt vollständig draußen vor. Sie wird auf die öffentlichen Denkmäler beschränkt. Immerhin konnte sich also auch der medial damals ebenso völlig manipulierte Römer dieser Staatsmacht sehr wohl entziehen. Auch historische Ereignisse spielen in der pompeianischen Wandmalerei, auch im Übrigen, überhaupt keine Rolle, außer wenn sie in der heroischen Vorzeit stattfanden, also schon wieder im Mythos, etwa Aeneas, Theseus oder Troja. Mythologische Themen bedeuten schließlich eine höhere, eine verbindliche Wirklichkeit. Sie werden ästhetisch genossen und moralisch ernst genommen. Die Mythen sind gewissermaßen die biblischen Geschichten des Altertums, aber nicht kanonisch festgelegt, sondern durch Dichter und Maler variiert und interpretiert. Allegorische Deutungen sind üblich. Daher kommt auch die Langlebigkeit der Themen und Motive. Und daher kommt auch, glaube ich, dass wir uns in diese Bilder immer noch hineinversetzen können und uns auch darin selber gespiegelt sehen. Ich danke für Ihre Geduld.
Lieber Herr Professor Stocker, vielen Dank für Ihren Vortrag und die vielfältigen Anschauungen der pompeianischen Wandmalerei. Bevor Sie aufbrechen, möchte ich noch zwei Ansagen loswerden. Sie werden es gesehen haben, der Vortrag heute wurde aufgezeichnet von der Medienstelle der Universitätsbibliothek. Sie haben also die Möglichkeit, wenn Sie möchten, den Vortrag entweder nur im Ton oder auch mit Bild sich im Internet herunterzuladen oder direkt anzuschauen. Den Link zu dieser Seite werden Sie finden auf der Homepage des Studium Generale oder der Volkshochschule Freiburg. Oben liegen unsere Programmhefte, da finden Sie alle weiteren Informationen, wie die Internetadressen lauten. Und kommende Woche, Professor Hubert von der Kunstgeschichte wird uns in die Bedeutung und die Geschichte eines Motivs einführen, und zwar der Zitrone. Zitrusfrüchte im Land, wo die Zitronen blühen, Naturwirklichkeit in Stilllebenmalerei in Florenz um 1700. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch wieder so zahlreich kämen. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt zu bleiben, mitzudiskutieren. Allen anderen wünsche ich schon ein schönes Wochenende.